möchte uns einige Gedanken mitgeben aus dem Abendmahl, das Jesus Christus mit seinen Jüngern feierte, so wie es uns Johannes, der Evangelist, überliefert. Johannes schreibt: Vor dem Osterfest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen, und er die Seinen in der Welt liebte, so liebte er sie bis zum Ende. Während des Mahles, als der Teufel dem Judas Iskariot, dem Sohn des Simon, es schon ins Herz gelegt hatte, ihn zu überliefern, steht Jesus, der wusste, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen und zu Gott zurückkehre, vom Mahle auf, legt die Oberkleider ab, nimmt ein leinenes Tuch und bindet es sich um. Hierauf gießt er Wasser in das Waschbecken und beginnt den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem leinenen Tuch, das er sich umgebunden hatte, abzutrocknen. Und so kommt er nun zu Simon Petrus und er sagt zu ihm: Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später erkennen. Petrus sagt zu ihm: Du wirst mir die Füße in Ewigkeit nicht waschen. Sagt Jesus zu ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Simon Petrus sagt zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch meine Hände und mein Haupt. Jesus antwortet und sagt zu ihm: Wer gebadet hat, hat es nicht nötig, sich zu waschen, sondern ist ganz rein. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überliefern würde. Deshalb sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihnen die Füße gewaschen und seine Oberkleider angelegt hatte und sich wieder zu Tisch gelegt hatte, sagte er zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und mit Recht sagt ihr das, denn ich bin es. Wenn nun ich, der ich Herr und Meister bin, euch die Füße gewaschen habe, müsst auch ihr einander die Füße waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Abgesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Und dann Vers 36, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch untereinander liebt. Eine in der Tat spannende Geschichte. Eine Geschichte, in der es um Liebe geht. Liebe, die Christus zeigt, nicht nur in dem für uns manchmal so schwer zugänglichen Geschehen am Kreuz, diese manchmal für uns schwer zu bewältigende Frage, warum muss erst ein Mensch sterben? Sondern hier geht Johannes auf eine Begebenheit ein, die ihm im Zusammenhang mit dem Abendmahl enorm wichtig war. Es heißt, nach dem Mahl, also vielleicht so wie heute wir, nach dem Mahl nahm Jesus sozusagen die Schürze, band sie sich um, füllt ein Becken mit Wasser und beginnt die Füße zu waschen. Ungewöhnlich. Für uns ungewöhnlich. Für die damalige Zeit außergewöhnlich. Gewöhnlich wäre es so gewesen, dass wenn man ein Haus betritt, der rangniederste, auch hier, der rangniederste Sklave eigentlich derjenige war, der dafür zuständig gewesen ist, den Menschen, den Gästen, den Besuchern des Hauses die Füße am Eingang zu waschen. Die rangniederste Tätigkeit des Sklaven, die ja auch unterschiedliche Hierarchien haben, so wie man das in Downton Abbey und anderen wunderbaren Fernsehserien sieht, da gibt es so einen Chefdiener, dann einen, ne, zweite Reihe, dritte Reihe und dann so die Novizen, die gerade angefangen haben und alles verkehrt machen. Der rangniederste Sklave war der, der mit dieser unangenehmen, eigentlich unangenehmen Tätigkeit beauftragt war, den Menschen am Eingang des Hauses sozusagen die Füße zu waschen. Das erklärt sich daraus, dass man früher eben nicht die Füße unter den Tisch stellte, sondern man sozusagen zueinander hin auf Liegen lag. Da konnte es gut sein, dass der eine vielleicht nicht gerade den Topplatz bekam und man mit dem Gesicht ein wenig in der Nähe der Füße des Nebenmannes lag. Schon heute für uns eine nicht gerade erquickliche Vorstellung. Und wenn man damals in den Straßen barfuß mit den Sandalen durch den Staub lief, war das sicherlich zweimal nicht so schön. Also wurde beim Betreten des Hauses jedem Gast die Füße gewaschen. Offensichtlich war das verblieben, als Jesus mit den Jüngern diesen gemieteten Raum betrat. Weil er gemietet war, war vielleicht auch kein Sklave dafür sozusagen mitgemietet worden oder fühlte sich dafür zuständig. Vielleicht war es so üblich, dass die Gruppen, die den Raum anmieten, auch einen dabei haben, der das tat. Aber hier war es nicht so. Offensichtlich war es nicht passiert. Und nun steht Jesus auf und beginnt mit dieser Tätigkeit. Und ich glaube, allen Leuten damals, die dabei waren, allen Jüngern, war das extrem unangenehm. Es gibt so Situationen, wo man spürt, wenn Mama oder Papa irgendwas anfängt, in der Wohnung aufzuräumen, in Ordnung zu bringen, gibt es meistens so ein, zwei Kinder, die wissen, eigentlich hätte ich das machen sollen. Man sagt nichts. Indem man es tut, erzeugt man ohne, manchmal bewusst, aber manchmal auch unbewusst, man erzeugt bei dem anderen ein ungutes Gefühl, ein schlechtes Gewissen. Und ich glaube, in der Runde waren etliche schlechte Gewissen, weil die Jünger merkten, eigentlich hätten wir das machen sollen. Vermutlich einer von uns. Ich glaube, der Gedanke, ich hätte es machen sollen, war gar nicht gedacht. Wir wissen immer, dass ein anderer dafür zuständig ist. Das hätte man bedenken müssen, Mann oder Frau oder, ne, dass irgendein Gremium wäre dafür, das hätte man besser organisieren müssen. Aber der Widerhaken saß im Fleisch. Einer von uns hätte es tun sollen. In der Begegnung mit Petrus wird das offensichtlich. Du wirst mir doch nicht die Füße waschen. Du nicht. Also wenn hätte es einer von uns machen sollen, er sagt es nicht, aber in dem Bestreiten, dass Jesus ihm die Füße waschen sollte, du wirst mir doch nicht die Füße waschen. Und Jesus sagt ihm, lass es zu, du verstehst das später, erst jetzt, nicht später. Oder nachher. Petrus vom einen Extrem zum anderen, also wenn schon die Füße, dann auch die Hände und der Kopf. So einmal voll duschen. So dieses, ach, dann will ich ganz viel Anteil von dir haben, indem du ganz viel von mir wäschst. Er hat es wirklich nicht verstanden. Und Jesus macht ihm das deutlich und sagt, komm, lass jetzt gut sein. Ich wasche dir die Füße und du brauchst nicht den Ganzen, der gebadet hat. Ihr seid alle rein. Und er meint damit in der Geschichte letztlich, ihr kennt mich, ihr seid meines Geistes. Nur einer nicht. Da legt Johannes den Finger drauf, dass bereits zu diesem Zeitpunkt Jesus spürte, einer hat sich vorgenommen, mich zu verraten. Wir werden jetzt nicht die Geschichte dort lesen, wo Jesus ihn outet, sondern Jesus deutet das nur an. Ihr seid rein, alle, nur einer nicht. Und dann macht Jesus etwas ganz Interessantes. Als er sich wieder zu ihnen an den Tisch legt, fragt er sie, versteht ihr, was ich euch getan habe? Vielleicht hat er eine Kunstpause gemacht an dem Satz. Ich habe die Geschichte schon oft gelesen. Ich habe auch schon Berichte gehört, wo Gemeinden dann überraschend oder vorbereitet, dass diese Form des Abendmahls auch eingeführt haben, mal ein- oder zweimal im Jahr, wo wo Geschwister aus der Gemeindeleitung dann den Geschwistern in der Gemeinde die Füße gewaschen haben, richtig gewaschen haben, als ein Gemeinschaftsevent, ein ganz besonderes Abendmahl mit viel Zeit an einem Abend, wo das geschah. Ich habe es erlebt oder gehört, dass bei einer großen Konferenz die Leiter in die Stadt gingen und Menschen in der Stadt die Füße wuschen und erstmal für Irritation sorgten und damit aber eine Möglichkeit, auch Verkündigung geschehen zu lassen. Es gibt viele Möglichkeiten, viele Berichte über diese Geschichte. Aber noch nie ist mir so vehement aufgefallen wie in diesem Mal bei der Vorbereitung, was Jesus dann sagt. Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr ruft mich Meister und Herr und mit Recht sagt ihr das, denn ich bin es. Und wenn ich nun der Herr und Meister, also zweimal hintereinander, der Hinweis darauf, dass er, ich übersetze es mal, Chef ist. Ich bin der Chef. Ich bin der Boss. Ich bin der Lehrer. Ich bin der Meister. Und wenn ich diesen Satz höre, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du jemand so raushängen lässt, ihr merkt schon, ich spiele mit den Worten, wenn jemand so raushängen lässt, dass er so ein bisschen, ich bin höher als du, ich bin mehr als du, ich habe einen Vorzug vor dir, ich bin ein Tick wichtiger als du, dann merke ich so in mir, das kommt bei mir nicht gut an. Da stellen sich so die Nackenhaare auf und man wird doppelt vorsichtig. Alle Antennen werden ausgefahren. Was kommt jetzt? Was will der andere sagen? Kleine Zwischenbilanz. Vielleicht prüft ihr mal euer Herz, ob es euch ähnlich geht. Wenn da so jemand kommt und sagt, ich bin der Herr, oder ihr sagt, ihr nennt mich Meister, ihr nennt mich Herr, und ich bin's auch. Ja, wie? Wir kennen eine andere Stelle, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs ist und er mitbekommt, dass sie sich streiten, wer der Größte, wer der Erste sei. Wir möchten gerne der Erste sein. Die Geschichte redet ja davon, dass die Leute alle besser waren als der Sklave, der die Füße hätte waschen sollen. Jesus sagt, ihr nennt mich Herr und Meister und ihr sagt das mit Recht, ich bin es. Ich habe gedacht, unglaublich. Was für ein Akzent, den Jesus hier setzt. Ich bin es. Ich bin Herr, ich bin Meister. Und wenn ich nun der Herr, wenn ich nun der Chef, wenn ich nun der Meister euch die Füße wasche, wenn ich mich bücke und beuge als Boss, dann erwarte ich von euch, dass ihr das auch tut. Dann müsst ihr euch untereinander die Füße waschen. Naja, denken wir vielleicht auf den ersten Blick, ja, untereinander ist nicht so schlimm oder dem Boss die Füße waschen, das kann im Vertrag ja verankert sein, aber untereinander die Füße waschen, merke ich, das geht ja mal gar nicht. Untereinander die Füße waschen? Untereinander ich dem anderen. Und es gibt immer den anderen und die andere, wo wir sagen würden, das geht gar nicht. Und Jesus sagt, wenn ich als Chef es tue, wenn ich es tue, der es nicht nötig hätte, aufgrund dessen, weil ich Chef bin, dann gebe ich euch ein Beispiel, das ihr nachmachen sollt. Und mir ist dann dieses Mal zum ersten Mal aufgefallen, dieses Liebesgebot Jesu, dass er aus Liebe den Jüngern die Füße wäscht, ersetzt nicht die Hierarchie, sondern qualifiziert sie. Ich habe so gedacht, das wird irgendwie in diesem Satz eigentlich liebet einander, dienet einander, wascht die Füße füreinander. Ich habe euch geboten, wie es hier hinten ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Wir sagen, ja, Herr, wunderbar, tolle Atmosphäre. Ach, ich habe alles in Rosa gemacht. Es kommt hier nicht so raus auf dem Bildschirm. So ein bisschen deutlich zu machen, dass das ist so ein schönes Wort. Das ist einfach nur Rosa. Das ist so herrlich. Aber Jesus sagt nicht, weil wir einander und weil ihr einander die Füße wäscht, deswegen bin ich nur einer von euch. Ich gebe meinen Chef auf, komme an eure Seite. Das sagt Jesus nicht. Für mich war erstmal wichtig zu sagen, dass Jesus an dieser Stelle die Hierarchie, dieses, ja, ich bin der Herr, dass er das aufrecht hält. Und er sagt, ich bin es. Und wenn ihr sagt, ich bin der Herr, ich bin der Meister, ich bin es zu Recht. Das fand ich schön. Da dachte ich, ups, das muss ich hören. Du bist der Herr. Und wenn du uns und mir die Füße wäschst, dann gibst du uns ein Beispiel dafür, wie Leiterschaft, dafür, wie Hierarchie, dafür, wie Verantwortung, dafür, wie oben und unten, dafür, wie ein Miteinander qualifiziert und gut gelingen kann. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was heißt es, wenn Jesus sagt, dass wir einander lieben sollen? Was ist damit gemeint? Es ist ja so richtig. Was heißt es? Zweiter Gedanke dazu war, was kann ich aktiv beitragen, damit dein Leben gelingt? Ich habe noch keine bessere Übersetzung gefunden für das, was es bedeutet, einen anderen zu lieben. Wenn zwei Personen, wenn Mann und Frau das miteinander beherzigen, haben sie die besten Aussichten, eine gute Ehe zu führen. Macht's nur einer, wird's schwierig. Wenn es beide machen, haben sie eigentlich so ein bisschen die Chance für Himmel auf Erden. Wenn es nur einer macht, ist und wanderte ich durch finstere Tal, dann brauche ich den Herrn, sein Stecken und Stab, der mich tröstet. Was kann ich aktiv beitragen, damit dein Leben gelingt? Das ist die Haltung Jesu. Was kann ich tun? Ich bin bereit, mich zu bücken, dir die Füße zu waschen. Du brauchst Vergebung auf dem Weg der Nachfolge. Du wirst immer wieder neu in Situationen kommen, wo du schuldig wirst. Ich bücke mich. Ich wasche dir die Füße. Was brauchst du, damit dein Leben gelingt? Ich führe dich zu frischen Wassern. Wenn du Ruhe brauchst, ich führe dich an Wasserbäche und auf Weide, wo du Platz hast, wo du ruhen kannst, wo du sicher bist, wo keine wilden Tiere sind. Und wenn du allein durch ein Tal gehen musst, das schwer ist, das dunkel ist, das dich herausfordert, das dich ängstet, mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir. Du gehst da nicht alleine durch. Ich bin bei dir. Und wenn Sorgen dich quälen, das finde ich so toll, diese Geschichte, wenn Sorgen dich quälen, wenn du negative Gedanken hast, steck sie in die Kiste. Symbolisch, mach den Deckel drauf, tu sie weg. Gib sie mir. Gib mir deine Sorgen. Gib mir deine Sorgen. Wir sollen einander lieben und das bedeutet, dass wir das, was Gott uns anvertraut hat, das, was Gott mir gegeben hat, dass wir es miteinander sozusagen einander zur Verfügung stellen. Wie kann das praktisch gewinnen, Praxis gewinnen? Wir machen ja zurzeit als Angebot in unserer Gemeinde das Dienstseminar und das spielt in der Grafik, in den PowerPoint, also in diesen Unterlagen spielt das Puzzleteil immer wieder eine Rolle. Und mir ist aufgefallen in einer Schulung, die ich einmal mitgemacht habe, da wurden wir aufgefordert, eine säkulare Fortbildung für Leiter, für Trainer. Da hieß es dann, notieren Sie Ihre Stärken. Wir alle haben aufgeschrieben, was unsere Vorzüge sind, unsere Stärken sind. Und dann kam die zweite Anweisung des Leiters, des Trainers, der sagte, und jetzt bilden Sie Kleingruppen und erzählen Sie sich. Und er dachte, natürlich, jetzt hat jeder so, kann jeder sagen, hier, meine Stärke. Und dann erzählen Sie sich bitte dort in Ihrer Runde als allererstes Ihre Schwächen. Ich dachte, der muss sich versprochen haben. Wie erzählen Sie sich Ihre Schwächen? Erzählen Sie sich, was Sie nicht gut können. Jetzt bezogen auf den Kontext, in dem wir geschult wurden. Und mir ist aufgefallen bei diesen Puzzleteilen, das sind jene Löcher, jene Ausbuchtungen. Mal gucken, ob ich das hier mit dem Ah, da ist dieser rote Punkt, ich weiß nicht, ob alle ihn sehen, diese Ausbuchtungen, da sozusagen, wo man normalerweise so ein Puzzleteil einklingt, das sind eigentlich meine Lücken. Das sind jene Einbuchtungen in meiner Person, in meinen Fähigkeiten, in meinen Qualitäten, wo ich etwas nicht gut kann. Und dann kam die dritte Anweisung. Die dritte Anweisung war gewesen, ergänzen Sie Ihre Stärke in die Schwäche dessen, der Ihnen gerade gesagt hat, das kann ich nicht gut. Schauen Sie jetzt, wer von Ihnen hat die Fähigkeit, an dieser Stelle, wo der andere seine Einbuchtung hat, wer von Ihnen hat die passende Ausbuchtung, die passende Stärke, die passende Qualität, um dort sozusagen hineinzukommen? Liebe ergänzt den anderen dort, wo er seine Lücke hat. Und weil wir ja modern sind, haben wir das auch für die Frauen. Liebe ergänzt den anderen, die andere dort, wo die Lücke ist. Hä? Ach, da, oh ja, okay, da unten die Seine. Ah, gut. Schade, ich habe keinen Bonbon dabei. Normalerweise habe ich es immer, wer es findet, kriegt sofort einen Bonbon. Okay. Irgendwas ist immer, das ist gut für die Demut. Liebe ergänzt den anderen, wo er seine Lücke hat. Und da merke ich, das ist in meinem Denken nicht trainiert. Eher zelebrieren wir den Mangel des anderen heimlich, weil es uns ein wenig innerlich aufwertet. Wenn der andere etwas nicht kann, können wir lange lächeln und uns daran freuen, dass wir ihn auflaufen lassen. Das soll er mal sehen. Soll er mal stottern, mal gucken, wie er das jetzt hinkriegt. Und manchmal ist es ja in Betrieben so, dass wir das bewusst so machen. Wir halten wichtige Informationen so lange zurück, bis wir den anderen vor den anderen gut blamieren können. Im letzten Moment ihm erst die Information geben, die er jetzt für seinen Vortrag braucht. Hatte ich schon 3 Tage in der Schublade, aber... Wir mögen es nicht, den anderen sozusagen in seiner Lücke wahrzunehmen und dann sich selber zu untersuchen und zu schauen, wo habe ich Möglichkeiten, jetzt nicht für ihn stark dazustehen oder für sie zu glänzen, sondern wo habe ich die Möglichkeit, meine Fähigkeiten in den Dienst des anderen zu stellen, damit er glänzt, damit sie leuchtet, damit es dort gelingt. Und ich merke, das ist neu. Das ist anders. So bin ich nicht trainiert zu denken. Das ist nicht wirklich meine Welt. Das Geheimnis, das Jesus damit verrät, ist, wenn Menschen ihre Puzzleteile zusammenlegen, so wie dort, wo Menschen mit eigenen Stärken andere in ihren Schwächen unterstützen, entsteht ein neues gemeinsames Ganzes, der Leib Jesu, die Gemeinde Gottes. Das ist die Wirklichkeit, die Jesus als Beispiel in der Abendmahlsgeschichte seinen Jüngern demonstriert. Er sagt, ihr seid nicht nur ein Haufen von ehemaligen Fischern, wilden Gesellen, Zöllnern, und hast du nicht gesehen, und jetzt rauft euch irgendwie zusammen, der Herr Jesus sozusagen als Dompteur des wilden Mannes, der die Truppe beieinander hält, ihre Egoismen zügelt, weil er der Chef ist, klappt das? Sondern Jesus als Beispielgeber dafür, dass er sagt, ich verrate euch das Geheimnis von dem, wie Gemeinde funktioniert. Ihr könnt den Unterschied machen in dieser Welt. Ihr könnt, wenn ihr so lebt, ohne dass ihr es wisst, ohne dass man große Posaunen bläst und ohne dass man große Bücher schreibt, ihr könnt mit diesem einfachen kleinen Mittel in der ganzen Welt, egal auf welchem Kontinent, ein Stück die Gegengesellschaft zu der normalen Gesellschaft sein. Wenn ihr in Liebe in dieser Weise miteinander umgeht, einander zu unterstützen, wo der andere eine Lücke hat, wenn ihr eure Stärken in den Dienst für den anderen stellt, wenn ihr lernt, euch zu bücken und dem anderen darin zu segnen, dann realisiert ihr ein Stück Gemeinde. Dann zeigt ihr, dass ihr zum Leib Jesu gehört. Jesus sagt in dem Vers, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, dass ihr in meiner Gesinnung unterwegs seid. Leute werden spüren, entdecken und merken, dass es eine Qualität von Begegnung und Wertschätzung und Liebe, Respekt und Achtung gibt, die anders ist als das, was man in der sogenannten Welt, draußen in der Arbeitswelt erlebt. Man wird auch in der Arbeitswelt Hierarchien haben, aber ihr werdet entdecken, so geht man dort eigentlich nicht miteinander um. Und wenn es dann mal einen Chef hat, der so denkt und so miteinander, mit den Mitarbeitern umgeht, ist die Atmosphäre in diesem Betrieb eine gänzlich andere. Das merken Leute, die in einen Betrieb kommen, wo diese ähnlichen Prinzipien geübt und wirklich gelebt werden. Da kommen Gäste, Zulieferer, Handelsvertreter hin und man merkt, wenn man die fragen würde, in der Firma stimmt die Atmosphäre. Das ist ganz eigenartig. Ich komme in viele Firmen, aber in keiner Firma ist es so wie bei Ihnen. Und es wäre doch schön, wenn Menschen in unsere Gemeinde kommen und spüren, was habt ihr, was ist hier? Ihr geht in einer so anderen Art miteinander um. Ist das nicht toll? Wenn Leute spüren würden, diese Gesinnung Jesu ist unter uns lebendig. Nicht vollkommen, aber immer ein Stück mehr. Das fände ich toll. Und ich glaube, darin läge eine ungeheure Kraft. Eine ungeheure Attraktivität, eine ungeheure Zeugniskraft für den Herrn, der uns erlöst hat, der sich gebückt hat, um uns die Füße zu waschen, um uns zu erlösen am Kreuz, der herabgekommen ist vom Himmel aus seiner Herrlichkeit, um uns zu erlösen, der daran interessiert war, was kann ich tun, damit ihr erlöst werdet. Und das tat er, um uns zu erlösen am Kreuz. Daran haben wir heute gedacht im Abendmahl. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und so sollt auch ihr einander lieben. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr untereinander solche Liebe habt. Amen.